und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Ich bin euer Host Sina und das sind unsere Killer-Updates. Hier sprechen wir über brandaktuelle Fälle oder über ältere Fälle, wo es jetzt neue Entwicklungen gibt. Wie üblich, alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich will euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, wir lieber gespoilert als getriggert. Und wir starten heute mit einer Art Miniserie. Und zwar wird das so ablaufen, dass jetzt die nächsten paar Killer-Updates, also jeden zweiten Montag, immer diese Miniserie behandeln oder das Thema der Miniserie. Und sollte jetzt aber irgendwie ein Fall dazwischen kommen, wo ich persönlich empfinde, den sollte man vorziehen, dann wird der stattdessen mal eingeschoben. Aber ansonsten gibt es die nächsten paar Wochen beim Killer-Update eben dieses Thema. Und dieses Thema ist Jeffrey Epstein und die Epstein-Files. Und ich weiß nicht, wie euch es geht, aber bei mir ist die For You-Page voll mit neuen Erkenntnissen, was jemand entdeckt hat und so weiter und so fort. Und ich bin wahnsinnig fasziniert von diesem Thema, auch angeekelt natürlich, also was da jetzt alles hochkommt, ist aber ich habe mir auch damals schon die Netflix-Doku angesehen und fand die auch extrem spannend. Und ich habe aber so das Gefühl, ich bekomme überall so stückchenweise was mit und auch damals bei der Netflix-Doku ist mir halt vorgekommen, dass die Doku, auch wenn sie noch so spannend war, viele Sachen ausgelassen hat. Also zum Beispiel, wie er denn überhaupt an diese Machtposition kam, wie er an dieses ganze Geld kam und so weiter. Und wie er auch diese ganzen mächtigen Personen kennengelernt hat. Und das wurde meines Erachtens ein bisschen so, ausgelassen eventuell oder nur so angekratzt. Vielleicht, weil sie auch davon ausgehen, dass die Leute das wissen. Ich wusste es nicht. Ich kannte auch ganz viele Menschen nicht, die so gedroppt wurden. Und da will ich ansetzen. Ich versuche jetzt so ein bisschen den Hintergrund von Jeffrey Epstein zu beleuchten und darauf dann aufbauend, wie es zu den ersten Verbrechen kam, wie die Anklage verlief, welche Zeugen das es gab, und dann eben auch aufarbeiten, was jetzt alles in diesen Jeffrey Epstein-Files wirklich drinnen steht. Und das wird jetzt mal die nächste Miniserie werden. Und ich würde sagen, wir starten rein. Kill around the world. Der Name Jeffrey Epstein ist heute untrennbar mit einem der dunkelsten Kapitel der jüngeren Kriminalgeschichte verbunden. Er steht für ein globales Netzwerk aus Ausbeutung, Machtmissbrauch und dem systematischen Versagen institutioneller Kontrollmechanismen. Doch bevor Jeffrey Epstein zum Synonym für ein monströses Verbrechen wurde, war er ein Phantom der New Yorker High Society, ein Mann, dessen Reichtum ebenso unermesslich schien, wie seine Herkunft rätselhaft war. Um das Phänomen Epstein zu begreifen, darf man nicht bei den Schlagzeilen seines Todes im Metropolitan Correctional Center im August 2019 ansetzen. Man muss zurückkehren in die staubigen Straßen von Brooklyn, in die Klassenzimmer einer Eliteschule und in die testosterongeschwängerten Handelsräume der Wall Street der 1970er Jahre. Es ist die Geschichte eines sozialen Alchemisten, der es verstand, mathematische Brillanz mit einer fast soziopathischen Fähigkeit zur Manipulation zu paaren, um aus den bescheidenen Verhältnissen eines jüdischen Mittelklassehaushalts in die exklusivsten Zirkel der Welt aufzusteigen. Es geht um die Grundsteinlegung eines Imperiums, das nicht auf Produkten oder Dienstleistungen basiert, sondern auf dem wertvollsten Gut der globalen Elite: Zugang, Einfluss und Diskretion. Jeffrey Edward Epstein wurde am 20. Januar 1953 in Brooklyn, New York, geboren. Seine Kindheit fand in einer Umgebung statt, die bereits eine metaphorische Vorahnung seines späteren Lebens liefert: Seagate. Diese Gated Community am westlichsten Zipfel von Coney Island war eine private Enklave, ein geschützter Raum für die jüdische und italienische Mittelklasse, der durch Zäune und Wachpersonal von der rauen Realität New Yorks abgeschirmt war. Hier wuchs Epstein in einer Welt auf, die Sicherheit und soziale Homogenität über alles schätzte. Die Familie Epstein war das personifizierte Bild des amerikanischen Traums der Nachkriegszeit, wenn auch in einer eher bescheidenen Ausführung. Seine Eltern waren Kinder jüdischer Einwanderer, die versuchten, ihren Söhnen eine stabilere Existenz zu ermöglichen, als sie selbst hatten. Da hatten wir den Vater Seymour George Epstein, der als Gärtner und Platzwart für das New York City Department of Parks and Recreation arbeitete und der als bescheiden und fleißig galt. Dann haben wir die Mutter Pauline oder auch Paula Stolowski. Sie ist Hausfrau und Hilfskraft in einer lokalen Schule und wird von ihren Nachbarn als wunderbare Mutter beschrieben. Und dann gibt es noch den jüngeren Bruder, Mark Epstein, der später eine Karriere im Immobilienbereich einschlug und zeitlebens mit Jeffrey verbunden blieb. Innerhalb dieser Familiendynamik wurde Epstein als Judel bezeichnet, eine jiddische Form von Juda, was seine tiefe Verwurzelung in der jüdischen Tradition seiner Nachbarschaft unterstrich, auch wenn er diese Identität in seinem späteren Leben als globaler Finanzier kaum noch öffentlich thematisierte. Freunde und Nachbarn in Seagate erinnerten sich an ihn als einen süßen, generösen, aber ruhigen und nerdigen Jungen, der den Spitznamen Epi trug. Er galt als mathematisch hochbegabt und verbrachte viel Zeit damit, seinen Mitschülern Nachhilfe zu geben, eine frühe Form der monetären Verwertung seines Wissens. Neben der Mathematik war die Musik Epsteins zweite große Leidenschaft. Er begann im Alter von 5 Jahren mit dem Klavierspiel und galt als überaus talentiert. Diese musikalische Ader war kein reines Hobby, sie war ein Teil seines Habitus, der ihm später half, sich in kulturell anspruchsvollen Kreisen zu bewegen. Im Jahr 1967 besuchte er das National Music Camp im Interlochen Center for the Arts, ein Ort, den er ironischerweise Jahrzehnte später als Jagdrevier für seine Verbrechen nutzen sollte. Epsteins intellektuelle Entwicklung verlief rasant. Er übersprang 2 Klassen und schloss die Lafayette High School bereits 1969 im Alter von 16 Jahren ab. Eine Mitschülerin erinnerte sich später daran, dass Epstein bereits in der 9. Klasse mit absoluter Gewissheit prophezeite, dass er eines Tages unermesslich reich sein würde. Diese frühe Fixierung auf extremen Reichtum deutete auf einen tiefsitzenden Ehrgeiz hin, der über die bloße materielle Absicherung hinausging. Es war der Wunsch nach einer Form von Macht, die ihn unantastbar machen sollte. Sein akademischer Weg nach der Highschool war geprägt von Brillanz, aber auch von einem Mangel an institutioneller Bindung. Er begann ein Studium an der Cooper Union in Manhattan und wechselte dann an das renommierte Courant Institute of Mathematics Science der New York University, NYU, wo er sich auf mathematische Physiologie spezialisierte. Doch trotz seiner offensichtlichen Begabung verließ er die NYU im Juni 1974 ohne einen formalen Abschluss. Epstein war ein Autodidakt, der die akademischen Spielregeln als zu langsam oder zu einschränkend empfand. Dieser fehlende Abschluss sollte jedoch kein Hindernis sein, sondern die erste große Gelegenheit für eine lebenslange Karriere der Täuschungen bieten. Wie ein 21-jähriger College-Abbrecher ohne Lehrbefugnis oder Abschluss eine Stelle als Lehrer für Physik und Mathematik an der Dalton School erhalten konnte, einer der exklusivsten Privatschulen Manhattans, bleibt eines der größten Rätsel seines frühen Aufstiegs. Die Dalton School war und ist ein Ort, an dem die Kinder der New Yorker Finanzaristokraten von Medientykonen und Hollywood-Größen unterrichtet wurden. Der damalige Schulleiter von Dalton war Donald Barr, eine charismatische und streitbare Figur der New Yorker Bildungslandschaft und Vater des späteren US-Justizministers William Barr. Donald Barr war bekannt für seine Vorliebe für die unkonventionellen Talente und rekrutierte oft Lehrkräfte, die nicht dem klassischen Profil entsprachen. Obwohl Barr die Schule kurz vor Epsteins offiziellem Arbeitsbeginn im September 1974 verließ, wurde vermutet, dass er derjenige war, der das Potenzial des jungen Mannes aus Brooklyn erkannte oder sich von dessen selbstbewusstem Auftreten blenden ließ. In seinem Lebenslauf für Dalton log Epstein schlichtweg. Er behauptete, Abschlüsse von 2 kalifornischen Universitäten zu besitzen. Es ist bezeichnend für das soziale Klima dieser Zeit und die Arroganz der Institution, dass niemand diese Angaben überprüfte. Epstein passte in das Bild eines jungen, dynamischen Intellektuellen, den die Schule suchte. An der Dalton School inszenierte sich Epstein als eine Figur, die man heute als Rockstar-Lehrer bezeichnen würde. In einer Umgebung, die von Tweetsackos und konservativer Zurückhaltung geprägt war, erschien er in Belzmänteln, trug dicke Goldketten und ließ seine Hemden so weit offen, dass seine Brustbehaarung sichtbar war. Ein Look, der eher an einen Nachtclubbesitzer als einen Physiklehrer erinnerte. Berichte ehemaliger Schüler zeichnen das Bild eines Mannes, der die Grenzen zwischen Lehrer und Schüler systematisch auflöste. Er war bei vielen Schülern beliebt, weil er Mathematik als reinen Sport darstellte und eine Aura von Wettläufigkeit versprühte. Er war auch der einzige Lehrer, der regelmäßig auf Privatpartys von Schülern erschien, auf denen Alkohol floss. Auch berichteten ehemalige Schülerinnen, dass er ihnen konstante Aufmerksamkeit schenkte und oft mit weiblichen Teenagern flirtete. Eine Schülerin fühlte sich so unwohl, dass sie die Schulleitung informierte. Obwohl es aus dieser Zeit keine dokumentierten Anzeigen wegen sexueller Übergriffe gibt, war die Dalton Era das Laboratorium, in dem Epstein lernte, wie man Machtdynamiken innerhalb einer geschlossenen Gruppe ausnutzte. Er erkannte, dass Charisma und die Demonstration von Intellekt ausreichten, um moralische Bedenken bei anderen außer Kraft zu setzen. Im Juni 1976 endete Epsteins Zeit bei Dalton abrupt. Die offizielle Begründung lautete Poor Performance, also mangelhafte Leistung. Doch für Epstein war das Scheitern als Pädagoge nur das Sprungbrett in die Finanzwelt. Während seiner Zeit an der Schule hat er die Kinder der einflussreichsten Männer New Yorks unterrichtet. Unter ihnen war die Tochter von Alan Ace Greenberg, dem CEO der Investmentbank Bear Stearns. Epstein hatte Greenberg bei einem Elternabend so sehr mit seinen mathematischen Fähigkeiten und seinem Selbstvertrauen beeindruckt, dass Greenberg ihm trotz der Entlassung bei Dalton einen Job an der Wall Street anbot. Der Eintritt in die Finanzwelt markiert den Moment, in dem Jeffrey Epstein Hunger nach Macht ein entsprechendes Vehikel fand. Bear Stearns war in den 1970er Jahren keine gewöhnliche Bank. Unter der Leitung von Alan Greenberg war es eine aggressive Institution, die sich bewusst von den weißen Handschuhen der Elitebanken wie Morgan Stanley abgrenzte. Greenberg suchte Mitarbeiter, die er PSD nannte. Poor, smart and determined, also arm, schlau und entschlossen. Epstein erfüllte jedes dieser Kriterien. Als Sohn eines Gärtners aus Brooklyn brachte er den nötigen Hunger mit, seine Intelligenz war unbestritten und sein Entschluss, reich zu werden, war fast fanatisch. Er begann 1976 als einfacher Assistent eines Bodenhändlers an der American Stock Exchange. Doch innerhalb weniger Monate bewies Epstein, dass er die neue Sprache der Wall Street fließend beherrschte. Die Sprache der komplexen Derivate und des Optionshandels. In einer Zeit, in der diese Finanzinstrumente noch in den Kinderschuhen steckten, ermöglichte Epsteins mathematisches Verständnis ihm den Aufstieg in die Abteilung für Spezialprodukte. Er beriet die wohlhabendsten Kunden der Bank in Steuervermeidungsstrategien und komplexe Arbitragemodellen. Epsteins Aufstieg war meteorhaft. 1980, nur 4 Jahre nach seinem Start als Assistent, wurde er zum Limited Partner ernannt. Mit 27 Jahren hatte er bereits das erreicht, wofür andere Jahrzehnte brauchten. Sein Privatleben spiegelte diesen Erfolg wider. Er wurde im Juli 1980 als Bachelor des Monats im Cosmopolitan Magazin gefeiert. Doch hinter der glänzenden Fassade zeigt sich dieselben Muster der Täuschung wie bei Dalton. Die Personalabteilung von Bear Stearns stellte schließlich fest, dass er über seinen Universitätsabschluss gelogen hatte. Als sein Vorgesetzter Michael Tenenbaum ihn zur Rede stellte, antwortete Epstein mit einer entwaffenden Offenheit, die Tenenbaum als Zeichen von Charakter missverstand. Er habe gelogen, weil man ihm sonst nie eine Chance gegeben hätte. Tenenbaum, beeindruckt von Epsteins Verkaufstalent, gab ihm eine zweite Chance. Epsteins Karriere bei Bear Stearns endete 1981 ebenso plötzlich, wie sie begonnen hatte. Eine interne Untersuchung ergab, dass er gegen die sogenannte Reg D-Vorschriften der SEC verstoßen hatte. Es ging um unzulässige persönliche Darlehen und Insider-Informationen, die er an eine Freundin weitergegeben haben soll. Anstatt sich der Disziplinierung zu unterwerfen, kündigt Epstein mit der Geste des beleidigten Genies. Er verlässt die Bank, bleibt aber mit den Führungskräften wie Ace Green und Jimmy Kane eng verbunden. Eine Eigenschaft, die für ihn typisch war. Er verließ Orte oft unter Verdacht, behält aber die Loyalität derer, die an der Spitze stehen. Nach seinem Ausscheiden bei Bear Stearns im August 1981 gründete Epstein sein eigenes Unternehmen, die Intercontinental Assets Group Inc., IAG. Es war in dieser Phase der 1980er Jahre, in der Epstein begann, sein Image als internationaler Mann der Mysterien aufzubauen. Er beschrieb seine Tätigkeiten gegenüber Bekannten als die eines High-Level-Bounty-Hunters, also Kopfgeldjäger der Elite. Das offizielle Mandat der IAG bestand darin, für Milliardäre und Regierungen Gelder zurückzugewinnen, die durch Betrug, Unterschlagung oder illegale Transaktionen verschwunden waren. Dieses Geschäftsmodell war genial, da es Epstein Zugang zu zwei Gruppen verschaffte. Zu den Opfern, oft verzweifelte Superreiche, und zu den Tätern, die Architekten von Finanzverbrechen waren. Er arbeitete für beide Seiten, oft gleichzeitig, und lernte dabei die dunklen Kanäle des globalen Kapitalstroms kennen. Ein markantes Beispiel ist seine Zusammenarbeit mit der spanischen Schauspielerin Ana Obregón im Jahr 1982. Nach dem Zusammenbruch von Drysdale Government Securities half Epstein ja angeblich, Millionen an verlorenen Familieninvestitionen zu sichern. Solche Geschichten festigten seinen Ruf als jemand, der über das Gesetz hinaus agieren konnte, um Ergebnisse zu liefern. Mitte der 1980er Jahre traf Epstein auf Stephen Hoffenberg, den Chef der Towers Financial Corporation. Hoffenberg war ein Mann, der Epsteins moralische Flexibilität teilte. Gemeinsam entwickelten sie Strategien für aggressive Firmenübernahmen und bauten das auf, was später als eines der größten Ponzi-Systeme der US-Geschichte entlarvt wurde. Ein Betrug über 475 Millionen Dollar. Obwohl Hoffenberg später behauptete, Epstein sei der Architekt des Betrugs gewesen, gelang es Epstein erneut, rechtzeitig abzuspringen. Er verließ Towers Financial im Jahr 1987, Jahre bevor das Kartenhaus 1993 zusammenbrach. Während Hoffenberg für 20 Jahre ins Gefängnis ging, blieb Epstein nicht nur frei, sondern war nun offiziell Millionär. Er hatte gelernt, wie man sich in kriminellen Strukturen integriert, ohne jemals deren rechtlichen Konsequenzen tragen zu müssen. In dieser Zeit begannen Epsteins internationale Reisen zuzunehmen. Er bewegte sich in London, Paris und im Nahen Osten. Durch den britischen Rüstungshändler Douglas Lees und den ehemaligen US-Generalstaatsanwalt John Mitchell wurde er in Kreise eingeführt, in denen Politik, Geheimdienste und Waffenhandel ineinander griffen. Zu seinen Kunden und Bekannten in dieser Phase gehörten Adnan Khashoggi, ein saudischer Waffenhändler und Schlüsselfigur im Iran-Contra-Skandal, dann Robert Maxwell, der britische Medienmogul und Vater seiner späteren Partnerin Ghislaine Maxwell, und Stephen Hoffenberg, sein Partner im Towers Financial-Betrug. Epstein begann gegenüber Geschäftspartnern zu behaupten, er arbeitete für den Geheimdienst, wahlweise für die CIA oder den Mossad. Er besaß in den 80er Jahren einen österreichischen Pass mit seinem Foto, aber einem falschen Namen und einem Wohnsitz in Saudi-Arabien. Ob er ein tatsächlicher Agent war, ist Gegenstand intensiver Debatten. Fest steht, dass er die Mechanismen der Spionage, insbesondere die Erpressung durch kompromittierendes Material, als strukturelles Element seines Geschäftsmodells begriff. Der wichtigste Wendepunkt in Jeffrey Epsteins Leben war zweifellos seine Begegnung mit Leslie Les Wexner in den späten 1980er Jahren. Wexner war Gründer von L Brands und der Kopf hinter Victoria's Secret. Er war ein Mann von immensem Reichtum, aber auch von einer gewissen sozialen Unsicherheit. Er fühlte sich in der New Yorker High Society oft als Außenseiter aus Ohio. Epstein, eingeführt durch den Versicherungsmanager Robert Meister, füllte für Wexner eine Lücke. Er war der glatte New Yorker, der Mathematiker, der Mann, der sich um alles kümmerte. Das Vertrauen, das Wexner Epstein gegenüberbrachte, war beispiellos in der Geschichte der modernen Hochfinanz. Im Jahr 1991 übertrug Wexner Epstein eine Generalvollmacht, die Epstein die vollständige Kontrolle über Wexners persönliches Vermögen, seine Stiftungen und seine geschäftlichen Transaktionen gab. Epstein konnte im Namen von Wexner Schecks in Millionenhöhe unterschreiben, Immobilien kaufen und verkaufen, Kredite aufnehmen und Bankkonten verwalten und Personal in Wexners Namen einstellen und entlassen. Mit Wexners Kapital im Rücken gründete Epstein 1988 die Firma J. Epstein Company. Er behauptete öffentlich, er nehme nur Kunden an, die mindestens $1 Milliarde besaßen. Tatsächlich blieb Wexner über fast 2 Jahrzehnte sein einziger öffentlich identifizierter Kunde. Die Beziehung zwischen den beiden war so eng, dass sie als symbiotisch beschrieben wurde. Epstein bezog Wexners 21.000 Quadratfuß großes Stadthaus in Manhattan, das größte Privathaus der Stadt, das er später für einen Bruchteil des Wertes offiziell erwarb. Er beaufsichtigte den Bau von Wexners Mega-Yacht Limitless und nutzte dessen Privatjets, als wären es seine eigenen. Durch Wexner erhielt Epstein nicht nur Geld, sondern auch soziale Legitimität. Er wurde zum Verwalter der Wexner Foundation und begann im Namen von Wexner und später in seinem eigenen enorme Summen an Elite-Institutionen wie Harvard zu spenden. Diese Philanthropie war kein Altruismus, sie war eine Eintrittskarte. In dieser Zeit finanzierte Epstein unter anderem Rosowski Hall, das Zentrum für jüdisches Leben an der Harvard University. Wer Millionen spendet, dem stellt man keine Fragen nach der Herkunft seines Geldes oder seinem Privatleben. Anfang der 1990er Jahre, kurz nach dem mysteriösen Tod von Robert Maxwell, trat Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epsteins Leben. Sie war die jüngste und Lieblingstochter des britischen Medienbarons, eine Absolventin der Universität Oxford und eine Frau, die sich in den höchsten Kreisen der europäischen Aristokratie bewegte. Maxwell war für Epstein die perfekte Ergänzung. Wenn Epstein das Geld und die manipulative Rohkraft besaß, brachte Maxwell den sozialen Glanz und die Kontakte. Sie war diejenige, die die Türen zu den königlichen Palästen und den alten europäischen Adelsfamilien öffnete, die für einen jüdischen Jungen aus Brooklyn trotz aller Millionen verschlossen geblieben wären. Die Natur ihrer Beziehung war komplex. Also von 1994 bis 1997 waren sie offiziell liiert. Maxwell wurde zur Lady of the House und zur Managerin von Epsteins wachsendem Stab an Bediensteten. Und spätere Gerichtsakten zeigen, dass Maxwell eine zentrale Rolle bei der Rekrutierung und Grooming junger Frauen für Epstein spielte. Gemeinsam bauten sie ein Netzwerk auf, das auf dem Austausch von Gefälligkeiten und dem Zugang zu exklusiven Räumen basierte. Maxwell war diejenige, die Prinz Andrew in Epsteins Orbit brachte, den sie bereits seit ihrer Studienzeit kannte. Sie organisierte die Abendessen, bei denen Wissenschaftler wie Stephen Hawking auf Politiker wie Bill Clinton trafen. In den 90er Jahren wurde Epsteins Privatjet, die Boeing 727, zum fliegenden Clubhaus dieser neuen globalen Elite. Dass der Jet später als Lolita Express bekannt wurde, lag an den Berichten, dass sich an Bord oft minderjährige Mädchen befanden, die zur Belustigung der Gäste mitflogen. In der Mitte der 1990er Jahre war Jeffrey Epstein im Zentrum der Macht angekommen. Er war kein bloßer Finanzier mehr, er war ein Knotenpunkt in einem Netzwerk, das die Grenzen zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft auflöste. Jetzt noch zu ein paar speziellen Beziehungen, zum Beispiel zu Bill Clinton. Die Beziehung zu Bill Clinton begann in den frühen 90ern. Epstein spendete 1991 für Clintons Präsidentschaftskampagne und später $10.000 an die White House Historical Association. Besucherprotokolle des Weißen Hauses zeigen, dass Epstein zwischen 1993 und 1995 mindestens 17 Mal das Weiße Haus besuchte. Er traf sich dort regelmäßig mit Mark Middleton, einem engen Berater Clintons. In den Jahren nach Clintons Präsidentschaft reiste dieser mehrfach in Epsteins Flugzeug, unter anderem nach Afrika für Projekte der Clinton Foundation. Diese Reisen wurden später zum Gegenstand intensiver Untersuchungen, wobei Clinton stets betonte, keine Kenntnisse von Epsteins Fehlverhalten gehabt zu haben. Dann noch zu Donald Trump und Mar-a-Lago. Die Verbindung zu Donald Trump war in den 90er Jahren eine der engsten in Epsteins Leben. Sie waren Nachbarn in Florida und verbrachten viel Zeit zusammen in Trumps Club Mar-a-Lago. Trump beschrieb Epstein 2002 als jemanden, der schöne Frauen genauso liebt wie ich und viele von ihnen sind auf der jüngeren Seite. Es gibt zahlreiche Belege für ihre gemeinsame Zeit. Zum Beispiel besuchte Epstein Trumps Hochzeit mit Marla Maples im Plaza Hotel. Oder sie besuchten gemeinsam Victoria's Secret Shows und veranstalteten Kalendermädchen-Events in Mar-a-Lago. Dann gibt es noch die Aussage von Virginia Jeffrey, ein prominentes Opfer Epsteins, das als 16-Jährige als Umkleidekabinenassistentin in Mar-a-Lago arbeitete und dort wurde sie auch von Ghislaine Maxwell angesprochen. Erst um das Jahr 2004 herum kam es zum Bruch zwischen Trump und Epstein, angeblich wegen eines Immobilienstreits in Palm Beach, woraufhin Trump Epstein zur Persona non grata erklärte. Aber es geht noch weiter, denn Epstein hatte ja auch viel zu tun anscheinend mit Prince Andrew. Durch Ghislaine Maxwell wurde Prince Andrew zu einem regelmäßigen Gast Epsteins. Andrew besuchte Epstein in New York und auf seiner Insel Little St. James. Im Gegenzug lud Andrew Epstein und Maxwell zu privaten Wochenenden auf Schloss Balmoral und nach Sandringham House ein. Orte, die normalerweise nur engsten Vertretern des britischen Königshauses vorbehalten sind. Diese Besuche verliehen Epstein eine Form von Imprimatur, also offizieller Bestätigung, die ihn für normale Ermittlungsbehörden unangreifbar erschienen ließ. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass Epsteins Verbrechen erst im Jahr 2005 mit den Ermittlungen in Palm Beach begannen. Die nun veröffentlichten Epstein-Files und Zeugenaussagen aus dem Prozess gegen Ghislaine Maxwell zeigen ein klares Bild. Die Infrastruktur für den systematischen Missbrauch wurde bereits Anfang der 90er Jahre errichtet. Bereits 1993 nutzte Epstein seine Verbindung zu Les Wexner, um sich als Talentscout für Victoria's Secret auszugeben. Er versprach jungen Frauen Modelverträge, um sie in Hotelzimmer oder in sein Stadthaus zu locken. Eine Führungskraft der Firma berichtete, dass sie Wexner bereits damals vor Epstein gewarnt habe, da dieser Frauen unter falschen Vorwänden ansprach. Doch Wexner unternahm nichts Substanzielles, um ihn zu stoppen. In einer eidesstattlichen Erklärung gab eine Frau, die als Tiffany Doe bezeichnet wird, an, dass Epstein sie bereits ab 1991 dafür bezahlte, adoleszente Frauen für seine Partys in Manhattan zu rekrutieren. Sie behauptete, Zeugin von zahlreichen sexuellen Übergriffen geworden zu sein, an denen auch prominente Gäste teilgenommen haben sollen. Diese frühen 90er Jahre waren die Zeit, in der das System der, in Anführungszeichen, Massagen als Euphemismus für sexuellen Missbrauch etabliert wurde. Epstein und Maxwell perfektionierten ein Modell, das man als Sexual Ponzi Scheme bezeichnen könnte. Opfer wurden nicht nur missbraucht, sondern oft auch dazu gedrängt, selbst neue Mädchen zu rekrutieren. Also die Zielgruppe waren Mädchen aus wirtschaftlich schwachen Verhältnissen oder solche mit Träumen von einer Karriere im Showgeschäft. Sie wurden geködert mit Geld, also ungefähr $200 bis $300 für eine Massage oder professionelle Kontakte. Die Massagen wurden schrittweise in sexuelle Handlungen überführt, oft unter Drohungen oder der Vorspielung falscher Tatsachen. Bereits in den 90er Jahren war dieses System auf Epsteins Ranch in New Mexico, in seinem Haus in Palm Beach und auf seiner Privatinsel aktiv. Es war ein logistisch komplexer Apparat, der nur durch Epsteins immensen Reichtum und sein Netz aus Schweigen und Komplizenschaft funktionieren konnte. Am Ende dieses ersten Kapitels steht ein Jeffrey Epstein, der alles erreicht hat, was er sich als Junge in Brooklyn erträumte. Er ist Milliardär oder wird zumindest dafür gehalten. Er ist der engste Vertraute eines der mächtigsten Einzelhändler der Welt und er bewegt sich in einem sozialen Orbit mit Präsidenten und Prinzen. Was diesen Aufstieg so besonders und so erschreckend macht, ist nicht nur die Dreistigkeit der Täuschung, sondern die Bereitwilligkeit, mit der die Elite ihn aufnahm. Epstein war ein Spiegelbild der Gier und des Geltungsbedürfnisses seiner Zeit. Er bot den Reichen mehr Geld durch seine mathematischen Modelle und den Mächtigen mehr Vergnügen durch seinen Zugang zu Frauen. In dieser Symbiose aus Finanzen und Trieben schuf er sich eine Festung der Unantastbarkeit. Die 1990er Jahre waren die goldene Ära seiner Expansion. Er kaufte Inseln, erweiterte seine Flotte und festigte seine Rolle als globaler Fixer. Doch während er nach außen hin den philanthropischen Wohltäter und genialen Investor spielte, wuchs das Heer seiner Opfer im Stillen. Die Saat für seinen späteren Untergang war bereits gelegt, doch noch schien die Sonne über seinem Imperium der Schatten. Dies war erst der Auftakt. Die Verbrechen, die hier ihren Anfang nahmen, sollten in den folgenden Jahrzehnten Dimensionen annehmen, die selbst die kühnsten Vorstellungen von Korruption und Grausamkeit übersteigen. Das Netzwerk war geknüpft, die Protagonisten waren auf ihren Positionen, der Vorhang für die eigentliche Tragödie sollte sich erst noch heben. Und das ist Folge 1 unserer Miniserie. In 2 Wochen geht's dann weiter bei den nächsten Killer-Updates. Und bis dahin würde ich sagen, folgt uns überall, wo es Podcasts gibt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!